non perdiamo mai la speranza.
Wir geben die Hoffnung nicht auf.
Dass man nicht frei ist, wie man das gerne möchte. Das macht das Leben schwierig.
Bethlehem is 8 kilometers by 7 kilometers.
Bethlehem ist 8 mal 7 Kilometer groß. Es hat kein Industriegebiet und keine landwirtschaftlichen Flächen. Auf drei Seiten sind wir von Israel eingemauert worden. Auf der vierten Seite verhindert eine Militärstraße, dass wir frei rein oder rausfahren können. Was sollen wir in diesem Gefängnis?
So what you are going to do in this prison?
Wir senden dieses Jahr eine Message zur ganzen Welt, dass Bethlehem trotz der Isolation noch offen ist.
Viele wandern aus, weil viele können nicht mehr hier leben. Und natürlich, wenn alle wandern, dann wird das in ein paar Jahren nur muslimische Stadt. Und das ist, finde ich, so schade, weil Bethlehem ist die Stadt Jesus.
Merry Christmas.
Weihnachten 2007. Einmal im Jahr für einige Tage drängeln sich die Menschen auf dem Bethlehemer Krippenplatz und erinnern die Bewohner an bessere Zeiten. An die ersten Monate des heiligen Jahres 2000 zum Beispiel, als die Pilger zu Hunderttausenden das runde Jubiläum der Geburt Christi am Ort des Geschehens feierten. Bethlehem hatte sich damals mit neuen Hotels, Restaurants und einem Boom in der Andenkenindustrie für das große Fest gewappnet. Aber schon nach 9 Monaten war es mit der Feierstimmung vorbei. Erneut waren Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern gescheitert. Provokation, Gewalt und Gegengewalt beherrschten die Szene. Statt Pilgern belagerten palästinensische Milizen die Geburtsbasilika. Statt Touristen mit Fotoapparaten beherrschten israelische Panzer die Gassen der Altstadt. Statt Souvenirs zu verkaufen oder Gäste zu bewirten, saßen die Bethlehemiten monatelang unter Ausgangssperre in ihren Wohnungen fest und viele außerdem auf einem Schuldenberg. Nach jahrelangem Einbruch im Tourismus sind die ersehnten Pilger nun wieder da. Israel und Ostjerusalem zumindest gelten als relativ sicher, seit die Selbstmordattentate aufgehört haben. Dort verzeichneten die heiligen Stätten 2007 Rekordbesucherzahlen. Die Franziskanerkustodie verglich den Zustrom gar mit dem Jahr 2000 selbst. Die Menschenmengen zum Weihnachtsfest täuschen jedoch darüber hinweg, dass Bethlehem an dem großen Aufschwung 2007 kaum Anteil hatte. Die Geburtsstadt Jesu gehört zum palästinensischen Autonomiegebiet. Drum ist die palästinensische Tourismusministerin Hulut Daibis für die Entwicklung dort zuständig. Daibis, die übrigens in Hamburg Architektur studiert hat, beschreibt die Situation.
In den letzten Jahren, insbesondere nach 2000, hat sich Tourismus so entwickelt, dass das Programm nur auf 2 Stunden reduziert wurde, die Geburtskirche zu besuchen. Insofern haben die Beschäftigten im Tourismusbereich keinen Nutzen draus. Da spielt auch das Image von Palästina, von den palästinensischen Gebieten eine Rolle, dass die Gebiete nicht sicher sind für Touristen, um dort zu übernachten.
Neben den schlechten Nachrichten aus den palästinensischen Gebieten schreckt aber auch die Sperrmauer viele Gruppen von Übernachtungen in Bethlehem ab. Die riesigen grauen Wände trennen Bethlehem vom benachbarten Jerusalem. Israel will sich damit gegen Selbstmordattentäter schützen, zumindest ist das die offizielle Begründung. Die Bewohner Bethlehems brauchen für das Passieren des Checkpoints eine Sondergenehmigung. Für Touristen hingegen genügt in der Regel das Vorzeigen des Reisepasses. Dennoch scheuen vor allem Gruppen mit Bussen die teilweise langen Warteschlangen vor dem Checkpoint. Ministerin Daibis hat dafür durchaus Verständnis.
Die Mauer ist eine physische Struktur, die sehr massiv ist. Das ist eine Betonmauer, die 8 Meter hoch ist. Leider stellt das eine psychische Barriere dar für Touristen, die nach Bethlehem kommen. Es ist unberechenbar, wie lange es dauert, von einer Seite zur anderen Seite zu gelangen, sodass Touristen lieber nur das einmal machen, statt wenn sie dann zum Beispiel 3 oder 4 Nächte bleiben, 8 oder 10 Mal.
Die Katholikin appelliert deshalb an den guten Willen der Besucher und an ihr Verantwortungsgefühl.
Wenn man herkommt und Geld ausgibt, unterstützt man Palästinensern, aber insbesondere Christen, die hier immer gelebt haben. Und es wäre wirklich schade, wenn wir nur die Steine, die wir lieben, haben, aber dann die Menschen, die in diesen Steinen leben und beten, verjagen aus diesem Land.
Erzbischof Fuad Tual, Koadjutor des Lateinischen Patriarchen von Jerusalem und ab kommendem Frühjahr sein Nachfolger.
Noi non perdiamo mai la speranza.
Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass auch wir eines Tages die Botschaft der Engel auf dem Hirtenfeld verwirklicht sehen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind. Leider fehlt uns seit den vielen Jahren, die der Konflikt zwischen Israel und Palästinensern nun schon andauert, dieser gute Wille bei den Menschen. Bethlehem ist eine Art Gefängnis geworden. Überall ist die Bewegungsfreiheit für Palästinenser eingeschränkt. Unsere Wirtschaft liegt am Boden und die Armut wächst. Der gute Wille jedoch ist Voraussetzung für den Frieden. Denn der Friede ist eine Gabe Gottes, die den Menschen anvertraut ist. Wir sind all jenen, die uns in dieser schwierigen Zeit durch ihre Spenden unterstützen, sehr dankbar. Wir Christen sind eine Minderheit von nicht einmal 2% und wir brauchen diese Hilfe sehr. Aber mehr noch als materielle Güter brauchen wir ein anderes Gut, nämlich den Frieden. Noi vogliamo di nuovo la pace. Wir können und wollen uns nicht auf ewig von den Almosen der humanitären Hilfe ernähren. Diese ist notwendig für uns, aber sie ist wie ein Schmerzmittel, das die eigentliche Krankheit nicht heilt. Deshalb sind wir trotz aller Unterstützung am Ende immer etwas enttäuscht. Nach wie vor fehlt ja das Wesentliche. So bitten wir alle jene, die uns verbunden sind, sich für einen gerechten Frieden einzusetzen.
Garantire una giusta pace.
Szenenwechsel. Wir sind nun zu Gast im Haus der Familie Mukarka in Bejala, einem nach wie vor überwiegend von Christen bewohnten Vorort von Bethlehem. Die palästinensischen Christen führen sich übrigens auf die arabischen Bewohner des historischen Palästina zurück, die noch von den Jüngern Jesu missioniert wurden. Ursula Mukarka ist Übersetzerin für Deutsch-Arabisch und junge Familienmutter. Heute vertritt sie in der Küche ihre eigene Mutter Fatin, die gerade durch Europa und die USA tourt. Unter anderem, um über ihre Autobiografie als christliche Palästinenserin im Nahostkonflikt zu sprechen.
Heute gibt ein traditionelles arabisches Essen. Und zwar, das ist, heißt Marmaon. Das besteht aus Teig, also kleine Kügelchen sind das. Und dann kommt das mit einer Soße auch dazu, mit Fleischsoße.
Marmaon ist ein aufwendig hergestelltes Gericht. Die Teigkügelchen werden von den Frauen einzeln per Hand gerollt. Mukarkas bieten die Traditionsspeise ihren Gästen an, Pilgergruppen aus Deutschland, die gegen einen angemessenen Unkostenbeitrag bei echten Christen aus dem Heiligen Land essen und sich mit ihnen austauschen können.
Hallo. Grüß Gott, schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Guten Tag. Schön, dass Sie hier sind.
Die Gäste sind pünktlich, 30 evangelische Religionslehrer aus dem Schwabenland auf Fortbildungsreise. Ursula begrüßt sie mit ihrer 6 Monate alten Tochter auf dem Arm. Im Wohnzimmer hat sie mit der muslimischen Haushaltshilfe die arabischen Sitzgruppen beiseite geschoben und 3 große Tische gedeckt.
Wir wollen immer halt, dass die Touristen sich wohlfühlen, wie zu Hause. Die sind ja in eine palästinensische Familie gekommen.
Das Essen schafft eine entspannte Atmosphäre für die Begegnung der Besucher mit den Gastgebern. Ursulas Tante Khadra ist mittlerweile dazugekommen, um von ihrem Alltag als Christin im Heiligen Land zu berichten. Während ihre Nichte für das leibliche Wohl der Gäste sorgt, stellt sich die dunkelhaarige Frau in der bestickten palästinensischen Tracht vor die Tische und erzählt davon, wie sie ohne ständige Wasserversorgung und ohne Krankenversicherung leben, davon, dass sie als Mutter von 4 Kindern von den meisten Muslimen in ihrem Umfeld mitleidig betrachtet wird, weil 4 Kinder als eher ärmliches Ergebnis gelten. Vor allem aber berichtet sie von dem alles dominierenden Konflikt.
Im Jahr 2002 ist ja Israel wieder hier einmarschiert. In dieser Zeit war auch Ausgangssperre. Und es ist Ostern geworden und ich wollte beten gehen. Ich habe Frauen angerufen in meiner Nachbarschaft und habe denen gesagt, wir brauchen ja nicht mit unseren Männern in die Kirche zu gehen und mit den Jungs, sondern nur mit den Mädchen, den Kleinkindern und wir. Ich war überrascht, dass 25 Frauen einverstanden waren. Und kaum waren wir auf der Hauptstraße, war hinter uns schon ein Panzer und ein Militärauto, aber sie haben uns nicht daran gehindert, dass wir weitergehen. Wir waren in der
Das Lob der Pilgergruppe kommt von Herzen. Die Schwaben sind sichtlich beeindruckt, nicht nur von der guten arabischen Küche, sondern auch von dem positiven Geist, der diese Frauen bewegt.
Für mich ist es immer wichtig, dass ich ganz viele verschiedene Facetten erlebe. Und das ist jetzt ein Baustein von dieser Reise. Und das ist einfach toll. Und zwar eine Stimme, die nicht aggressiv was rüberbringt, sondern einfach eine Stimme, die sagt, wir wollen einfach nur in Frieden leben. Und unter diesen Bedingungen geht es nicht.
Für mich war jetzt auch sehr hoffnungsvoll, dass ich hier einer Frau begegnen kann, die für sich da auch noch Hoffnung und Zuversicht hat, die auch noch den Willen hat, in Richtung Frieden zu arbeiten. Und wir können nur mithoffen.
Nach Kaffee und Kuchen nimmt Khadra die Gruppe noch mit zu einer Führung durch die Geburtskirche. Ursula räumt derweil die Tische ab. Gleich hat die junge Familienmutter ihren nächsten Termin. Deutschunterricht für einige Kinder aus Bijala. Morgen früh wird sie wieder um 6:30 zu ihrer Arbeit in Ramallah starten, in der Hoffnung, dort rechtzeitig anzukommen.
Immer kommt etwas dazwischen. Durch die, man nennt das Flying Checkpoints. Das sind halt Checkpoints, die die Soldaten auf der Straße machen. Die haben keinen bestimmten Ort, wo die immer sind. Das kann stundenlang dauern.
If you want to look on the future of Bethlehem, Bethlehem is Gaza after 10 years.
Wenn Sie die Zukunft von Bethlehem sehen wollen, dann schauen Sie sich Gaza an. In 10 Jahren sieht es bei uns genauso aus wie dort. Eingesperrt, Israel kontrolliert die Zugänge, die Nahrungsmittel, Wasser und Energiezufuhr. Alles. Der radikale Islam wird zunehmen. Sie werden uns Waffen geben und dann werden wir einander abschießen.
Wir sind von unserem Besuch in Bijala zurückgekehrt ins Herz Bethlehems. Das ganze Jahr über haben sich die Pilger in die Geburtsbasilika gedrängt. Doch keine 50 Meter weiter, in der kleinen Milchgrottenstraße, sind 3/4 der Andenkenshops mit türkisen Türen verschlossen. Ab und zu eilt eine Pilgergruppe zum Heiligtum der Milchgrotte etwas weiter hinten, aber ansonsten ist die einst florierende kleine Geschäftsstraße tot. Jack Jacoman, von Beruf Krippenschnitzer und Andenkenhändler, sitzt vor einem der wenigen offenen Läden und macht seinem Ärger Luft.
Ich habe noch nicht daran gedacht zu gehen, aber irgendwann werde ich darüber nachdenken müssen.
Die Jacomans sind eine der größten christlichen Familien in der Stadt. Heute leben in Bethlehem etwa 500 Jacomans. In Santiago de Chile sind es etwa 10.000. Die Auswanderung betrifft alle christlichen Familien.
Irgendwann werde ich darüber nachdenken müssen, denn die Armut wird steigen, der Fundamentalismus wird zunehmen. Wir können ja nicht mal mehr ins 2 Kilometer entfernte Jerusalem. Ich habe 2 kleine Kinder. Wozu soll ich hier bleiben? Was soll ich hier dann überhaupt? In meinem Laden sitzen und auf Touristen warten?
Jacoman muss oft lange warten, bis jemand in seinen Laden kommt. Obwohl nebenan in der Geburtskirche die Pilger sich zu Hunderten und manchmal Tausenden tummeln. Grund ist nicht nur, dass die Besucher sich nicht in die Straßen rundherum trauen. Auf dem Boden der prekären politischen Situation hat sich eine regelrechte Mafia entwickelt, die mit der Angst der Besucher Geschäfte macht.
Die Fremdenführer und die Busfahrer bekommen in bestimmten großen Souvenirshops 20, 30, manchmal sogar 40% des Gewinns. Das ist natürlich ein Riesengeschäft. Wenn man sich vorstellt, von einer Krippe, die sie dort kaufen, gehen 40% an diese Leute. Klar, dass sie versuchen, die Leute nur dahin zu bringen. Wenn sie also mit einer Gruppe in der Stadt unterwegs sind und jemand ausscheren will, dann ruft der Führer sofort, hey, es ist gefährlich, durch Bethlehem zu gehen. Bleiben Sie bei der Gruppe.
Andenkenläden, Restaurants und Busunternehmen diesseits der Mauer kooperieren mit Fremdenführern und Reiseunternehmen jenseits der Mauer. Manche Gruppen berichten, sie seien regelrecht gekidnappt worden, als sie versuchten, in den kleinen Läden rund um die Basilika einzukaufen. Der Busfahrer habe gedroht, ohne sie abzufahren. Dann seien sie zu einem riesigen Shoppingcenter an der Bethlehemer Peripherie gefahren und dort zusammen mit 2 asiatischen Gruppen eingeschlossen worden, bis die Geschäfte erledigt waren. Tourismusministerin Daibis weiß um diese Machenschaften. Sie erwägt, ob rechtlich dagegen vorgegangen werden kann. Aber wichtiger noch ist ihr der Kampf gegen die Ursachen des Übels.
Leider haben sich solche Formen entwickelt, halt weil das Geschäft immer weniger wird. So rennt jeder, um ein Stückchen daraus zu bekommen. Wenn die Situation normal wäre, ich denke, dann hätten wir Arbeit für alle. Insofern könnte Tourismus hier eine besondere Rolle spielen, um die Lebenssituation der Palästinenser zu verbessern, um auch dazu beizutragen, Frieden in diesem heiligen Land zu schaffen.
Bunte Lichterketten erleuchten die Straßen Bethlehems. Christen wie Muslime genießen die Feierstimmung und die Illusion der Normalität. Morgen, vielleicht übermorgen, werden die Besucher sich verlaufen haben, wird die Realität des Alltags sie wieder haben. Dann heißt es in Bethlehem wieder, hoffen, wieder alle Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Mehr noch als materielle Güter brauchen wir ein anderes Gut, nämlich den Frieden.
Bethlehem ist darauf angewiesen, dass Pilger kommen, um an Ort und Stelle zu erfahren, was es bedeutet, unter der Besatzung zu leben, was es bedeutet, trotz allem an die Zukunft zu glauben.
Ich glaube nicht an große Veränderungen. Vielleicht ist es über Weihnachten jetzt ein wenig besser. Aber auf lange Sicht sehe ich keine Zukunft für uns.
Es gibt genügend Studenten, die halt im Ausland geblieben sind und ich wollte nicht einer davon sein. Wenn alle weggehen, dann bleibt keiner hier und das wollen wir nicht. Besonders die Christen.
Und ich denke, das ist eine allgemeine Verantwortung der Christen überall in der Welt.